gehe die steinernen Stufen einer Treppe hinauf, stoße die Tür auf und stehe im Laden. »Vater«, sage ich bebend, und er schlürft heran. Seine Gestalt schleicht an einer Flucht kleiner Fenster vorüber. 12 schmale Fensternischen, durch Doppelsäulen und 2 Mauerpfeiler voneinander getrennt. Durch eine einzige, lange, steinerne Fensterbank vereint. Eine wunderbare Wand aus Licht und Schatten. »Vater«, sage ich, »zeige mir deine Uhren.« Er führt mich zu den Regalen. Ich höre das melodische Ticken der Uhren wie das Pochen vieler Herzen. Er rückt einige der kostbaren Stücke heran, hebt sie hoch, trägt sie auf die Fensterbank. Seine Finger bewegen die Zeiger auf einem Zifferblatt und mit jeder Stunde, die schnell herbeikreist, flötet das verborgene Räderwerk ein kleines Lied. Es flötet lieblich wie ein Vogel und ist doch vernünftig wie eine Melodie, zu der man hätte Worte setzen können. Während ich es denke, sehe ich im Gehäuse eine winzige goldene Amsel, die die Flügel schlägt, den Schnabel aufsperrt, doch sobald das Lied zu Ende ist, fliegt sie ins Innere des Gehäuses davon. Die Tür schlägt zu. »Noch einmal alle 12 Stunden«, bitte ich. Er schüttelt verneinend den Kopf. Er hält mir eine kugelförmige Repetieruhr ans Ohr. Er zieht die Feder auf und das kleine Wunderwerk zählt mir mit einer feinen Glocke die Stunden und Minuten vor, in denen der Tag gerade steht. Plötzlich hebt ein dumpfes Getön an. Glocken, Schellen, Tierstimmen, Trommeln, Flöten fallen ein. Die volle Stunde wird von den 100 lebenden Räderwerken begrüßt. Eine Minute lang schwebt eine Heiligkeit durch den Raum, als ob der schwarze Engel des Todes hindurchgeschritten. Allmählich erst gerinnt die Zeit zum Schweigen des gleichmäßigen Tickens. Ich habe den Atem angehalten. »Das ist das Erhabene«, sagt der Vater, »dass jede Stunde ihren Wert hat, dass keine endet, ohne dass ihr Lob verkündet wird. Wie viele Stunden habe ich schon gehört?« Ich schaue mit scheuem Verwundern auf die großen Standuhren mit den schweren, an gehaspelten Tierdärmen hängenden Gewichten aus Blei und Messing, deren Pendel langsam schwingend die Sekunden zählen. Der Ton ihrer Glocken war silbern und rein gewesen, so dass ich ehrfürchtige Müdigkeit in meinen Knien spüre. »Zeig mir deine schönste Uhr«, bitte ich. »Später«, antwortet er, »wenn sich der Tag neigt.« Er legt einen flachen Kasten vor mich hin. »Lies die Zeit ab«, sagt er zu mir. »Es ist ein Kasten«, sage ich und versuche, ihn zu öffnen. Es gelingt mir nicht. Er ist von allen Seiten verschlossen. Der Vater lacht. Er berührt mit einem Finger die eine der 6 Flächen, das ist die blankeste, und zugleich erscheinen, wie von innen durchgeschlagen, Zahlen, die bald wieder verlöschen. »Wie kann es sein?«, frage ich verwundert. »Viele Dinge sind möglich«, sagt er still, »aber nur wenige der Möglichkeiten sind unschuldig. Eine Uhr ist unschuldig, auch wenn sie ans Wunderbare grenzt. Die meisten Maschinen sind schuldig, diese nicht.« Nun streichen wir wieder an den Regalen vorbei, in denen Seigerwerke in schönen Gehäusen stehen. Gelb glänzende Bronze rankt sich um die Zifferblätter. Auf marmornem Sockel steht ein Kinderpaar, Amor und Psyche, und trägt die goldene Scheibe, auf der römische Zahlen von Sträußen aus Vergissmeinnicht gehalten werden. Das Kobaltblau der Emaille schmeckt wie die Lippen eines sterbenden Mädchens, das man liebt. Schon zerstreut von all den Herrlichkeiten, frage ich wie ein Nimmersatt, »Ist es alles?« »Nein, es ist nicht alles. Auf einem Wagen schiebt er einen durchbrochenen Himmelsglobus heran. Messingene Reifen bezeichnen die Bahnen der Planeten. Aus wasserklarem Quarz gedrechselte Kugeln veranschaulichen die Gestirne. In der Mitte des Weltenraumes sitzt Frau Venus und hält in ihrem Schoße einen honiggelben glitzernden Stein, die Sonne. Mit zarter und geschickter Hand löst der Vater die Fessel der Unruhe, die die Sekunden abmisst. Die kunstvolle Maschine stürzt aus der Zeit heraus, die Planeten beginnen sich zu bewegen, kreisen in ihrer Bahn, der Mond nimmt ab, wächst wieder. Ein Monat vergeht, ein Jahr vergeht, der Zodiac mit seinen über das Himmelsgewölbe ausgeschleuderten Tieren, schwarz in glänzendes Metall graviert, hat sich leise schwankend 365 Tage lang an mir vorübergewälzt, mir schwindelt. Da hebt wieder das dumpfe Getön an. Der Lobgesang der vollendeten Stunde beginnt, bricht ab. »Ein Jahr lang muss die Uhr jetzt stille stehen«, sagte Vater. »Das habe ich für dich getan.« Er denkt etwas. Er setzt die Hemmung der Sekunden wieder ein. Das Weltall liegt tot auf seinem Wagen. Ich bin dem Weinen nahe. Er tut etwas für mich. Er tut niemals etwas für die Mutter. Sie kennt die Uhren nicht. Sie fürchtet sie. »Es sind schon viele Stunden herum«, höre ich ihn sagen, »wir haben nicht auf die Zeit Acht gegeben.« Der Gehilfe eilt herbei. Er trägt zwei dicke Folianten, in denen die verzweigten Berechnungen und die kunstvollen Bilder des ineinandergreifenden Räderwerks aufgezeichnet sind. »Setz dich auf die Fensterbank«, sagt der Vater zu mir, »rühr dich nicht. Der Tag neigt sich. Die Uhren warten auf ihren Schlaf.« Eilends verschließt der Gehilfe die Folianten in einen Schrank. Ich sehe meinen Vater die Tür zum Laden verriegeln und in den Hintergrund laufen. Der Gehilfe flieht ihm nach. Ich sehe sie über eine enge Wendeltreppe aufwärts entschwinden. Das Letzte, was ich von ihnen sehe, sind die Füße des Gehilfen. Da hebt das dumpfe Getön wieder an, mahnender als vorher, fast unheilvoll. Der Silberton der Standuhren wird erstickt, die Flöten, kaum dass sie angesetzt haben, ersterben. Das Tiergeschrei vergeht mit einem kurzen Angstgebrüll, das Pergamentfell der Trommel platzt. Aus der Tiefe dringt wie ein Erdbeben das erzene Brummen einer Kirchenglocke. Das große Regal vor mir beginnt sich zu bewegen. Geschmeidig, wie wenn es ein Segel vorm Winde wäre, entweicht es nach rückwärts. Der Schrank, in den der Gehilfe die Folianten verschlossen hatte, versinkt. Jetzt saugt die Wand auch das große Regal auf. Die Standuhren wenden ihr Zeigergesicht ab und verkriechen sich in einen bereitstehenden Schatten. Der Raum wird leer. Noch steht mein Herz nicht still. Aber ich vermag mich nicht mehr zu rühren. Da fällt es wie Staub erst, dann mit deutlicher Gestalt von den Wänden, der Boden öffnet sich. Der Ton der Glocke kommt, ein Bündel zerbrochener Blitze aus dem Spalt, der anzuschauen ist wie eine dunkle Gruft, von der die Deckelquader abgewälzt sind, dass die unheimliche Gestalt ruheloser Toter emporsteigen könne. Und es bewegt sich dort unten. Es bewegt sich an den Wänden. Geräusche, ein leises Knacken, eine Empore schiebt sich vor. Ich erkenne fleischfarbene Engel, die in einem Gebüsch aus Lorbeer, Akanthus, Petersilie und Buchsbaum schweben. Es ist eine winzige Barockorgel, die über die Brüstung der Empore hervorragt. Seltsame Lauben von bunt beschnitztem Holzwerk umrahmt stehen vor den Mauern. Niedrige Betschemel sind aus der Gruft aufgestiegen. Ich sehe menschliche Gestalten sich zwischen ihnen bewegen. Ich weiß nicht, sind es Lebende, Tote? Ist es ein Räderwerk, das man wie Puppen bekleidet hat? Dünn und zirpend tönt es vom Pfeifenwerk der Orgel herab. Ein Choral, der Note für Note mit allen Harmonien anspringt. Zum ersten Mal spüre ich, dass ein mechanisches Wunderwerk sich vor meinen Augen aufgebaut hat. Ich höre das Ticken der Uhren hinter den Wänden. Eine Nockenwalze bewegt die Ventile vor den Mündern der Pfeifen. Der Tag hat sich geneigt. Ein Uhrwerk baut ihm einen kleinen Tempel, damit er nicht ohne Anerkennung ins Grab der Nacht sinkt. Später, wenn sich der Tag neigt, hatte der Vater gesagt, sollte ich sein schönstes Werk sehen. Jetzt knackt es wieder in allen Teilen des künstlichen Raumes. Die Verwandlungen heben an. Die Grüfte der Wände öffnen sich und verschlingen die Erscheinung. Kahl steht der Raum. Ich sitze noch immer auf der Fensterbank. Ich gewahre im Hintergrund die Wendeltreppe. Ich fliehe nach oben. Ich durchquere den Werkstattraum, auf dessen Tischen Teile unvollendeter Uhren liegen, Gerüste aus schön poliertem gelbem Metall, in denen der feingliedrige Organismus hängen wird. Weiß glänzende Achsen und die Tausendzahl der Zacken an genau gefrästen Zahnrädern. In einer Nische vor einem Fenster, das zur Straße gewendet ist, sitzt mein Vater mit seinem Gehilfen an einem Tisch, trinkt Wein, bricht Brot, ein paar schwarze Oliven verzehren sie dazu. »Was sagst du zu der Uhr, die den ganzen Laden ausfüllt?« fragt mich der Vater. Statt meiner antwortet der Gehilfe. »Sie haben Besseres gemacht, Meister.« »Darüber lässt sich streiten«, ereifert sich mein Vater. Er schiebt mir sein Glas zu, reicht mir Oliven und Brot. Ich frage ihn, »Warum isst du niemals mit der Mutter und mir zusammen?« »Die Uhren würden traurig werden, wenn ich sie verließe«, antwortet er leise. »Auch wir sind traurig«, sagte ich entschlossen. »Sie würden stille stehen und niemals wieder ihren Gang beginnen. Euer Herz steht nicht stille. Es bricht nicht.«